Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass Sie alle gekommen sind an dem schönen Tag draußen, jetzt hier in den doch etwas düsteren Saal. Aber ich denke mal, das Thema an sich sollte nicht so düster dargestellt werden, wie es vielleicht dem einen oder anderen erscheint. Ja, unser Thema hier jetzt in der ersten Runde heute Morgen ist HP Service Guard unter Linux. Da möchte ich direkt mal in die Runde reinfragen, ob wir hier Leute haben, die bereits Erfahrung mit HP Service Guard bzw. MC Service Guard haben. Vielleicht mal kurz hoch. Okay, hier und da sind welche dabei. Gut, nur dass ich da gleich auch drauf eingehen kann. Ja, kurzer Überblick dazu. HP Service Guard, was ist das? Ich habe das Problem, muss ich dazu sagen, wir haben ein bisschen mit dem Beamer links oben abgeschnitten, aber ich hoffe mal, dass keine Folie jetzt darauf Einfluss hat, also dass wir nicht links oben was haben, aber das werden wir dann schon sehen. Ja, HP Service Guard war vormals MC Service Guard von HP. MC Service Guard steht für Mission Critical. Irgendwie hat sich wahrscheinlich im Marketing jemand gedacht, das kann niemand übersetzen, also müssen wir den Namen mal wieder ändern. Ist aber faktisch genau das gleiche wie HP Service Guard, MC Service Guard. Wir haben mit HP Service Guard einen High Availability Cluster oder auf gut Deutsch einen Hochverfügbarkeitscluster. Das heißt, wir können im Active-Active-Betrieb Systeme aufbauen. Wir erreichen mit HP Service Guard keine Fehlertoleranz und keine Compute-Cluster. Wir haben leider in der Technik das Problem, dass diese Sprache da nicht ganz eindeutig ist. Also Cluster kann eine ganze Menge Sachen bedeuten. Auch Verfügbarkeit kann eine ganze Menge bedeuten. Wie gesagt, HP Service Guard erlaubt keine Fehlertoleranz. Das heißt, wer erwartet, dass eine Anwendung ohne Unterbrechung weiterläuft, kann das nicht mit einem klassischen HA-Cluster machen. Genauso wenig wie eine Lastverteilung stattfinden kann. Das heißt also, dass wir die gesamte Compute-Leistung erhöhen können. HP Service Guard hat einen Top-Down-Ansatz. Anders als manche Lösungen, die vor allen Dingen im Open-Source-Bereich dort sind, die eigentlich aus der Idee entstanden sind, gewisse Funktionalitäten bereitzustellen, ist HP Service Guard aus dem Enterprise-Bereich gekommen, vormals im Einsatz, vor allen Dingen unter HPOX, ist eine echte Enterprise-Hochverfügbarkeitslösung und ist dann auf Linux runtermigriert worden. Ganz interessant ist der Ansatz, wie man den durchaus auch aus großen Open-Source-Projekten kennt, wo ja mit der Veröffentlichung von bestimmten Dingen unter Linux und Beautifying einhergegangen ist, dass eigentlich ein Redesign gemacht worden ist, wo auch bestimmte Dinge jetzt wieder zurückfließen in die HPOX-Schiene. Das heißt also, dass dieser Neuaufsatz eigentlich auch genutzt worden ist für einen gewissen Neuanfang, was ich denke mal jeder Software, die ein bestimmtes Alter hat, dann auch mal gut tut. HP Service Guard hat eine sehr, sehr hohe Verbreitung. Wir haben zurzeit größer 80.000 Lizenzen. Die Zahl ist jetzt schon 2-3 Monate alt. Ich glaube, aktuelle Zahl von gestern lag irgendwo bei 90.000 Lizenzen, die für HPOX und Linux zusammen im Einsatz sind. Diese hohe Verbreitung sorgt natürlich dafür, dass auch entsprechende Servicequalitäten geboten werden können, wo ein Hersteller, nämlich in dem Fall HP, entsprechend dafür bereitsteht. Ja, warum Hochverfügbarkeit unter Linux? Die erste Sache ist natürlich, dass bestehende Systeme, die man angefangen hat, in eine neue Produktqualität hineingebracht werden sollen. Beliebtestes Beispiel sind klassische Mailsysteme, das können aber auch Websysteme sein, andere Hilfsdienste, all das, was man mit Linux einsetzen kann. Viele dieser Services, Dienste sind in der Vergangenheit aufgesetzt worden, zum Teil unterm Tisch. Ganz klassische Linux-Entwicklung ist ja, dass irgendwo das in der Geschäftsführung gar nicht bekannt war, dass diese Systeme laufen. Und diese Systeme werden jetzt ja evolutionär weitergeführt, werden essentiell wichtig für die Firma und müssen dann natürlich auch verfügbarer dargestellt werden. Dazu kommt noch, dass mit Linux eine eingeführte und preisgünstige Plattform existiert. Ich glaube, heutzutage müssen wir nicht mehr darüber sprechen, ob Linux eine Alternative zu anderen Systemen ist, sondern das ist glücklicherweise einfach schon etabliert. Und wir haben unter Linux eine sehr, sehr hohe Applikationsvielfalt, weil einfach Unmengen an Open-Source-Projekten existieren, auch Möglichkeiten, Dienste abzubilden. Und diese Sachen will man natürlich weiter nutzen und nicht auf ein anderes, möglicherweise auch proprietäres System umsteigen müssen. Ja, warum letztendlich dann Service Guard unter Linux? Der eine oder andere sagt vielleicht ja auch, es gibt ja andere Lösungen, gerade im Open-Source-Bereich. Linux ist Open-Source. Warum nicht auch eine Open-Source-Hochverfügbarkeitslösung nehmen? Ich muss aus eigener Erfahrung heraus sagen, dass wir bei unseren Kunden sowohl die Hochverfügbarkeitslösung mit Open-Source-Tools, Heartbeat, Piranha und was es da alles gibt, aufsetzen, als auch Cluster mit HP Service Guard. Der Hauptgrund, warum die Kunden letztendlich Service Guard einsetzen, ist, dass ein Know-how-Schutz für die Anwender aus dem klassischen HPUX-Umfeld beibehalten wird. Wir werden das gleich nochmal auch dargestellt sehen. HP Service Guard unter Linux verhält sich genauso wie HP Service Guard unter UX. Das heißt, jemand, der HP Service Guard unter UX kennt, kann dieses Know-how weiter nutzen, muss also sich nicht in neue Config-Sachen einarbeiten, in neue Abläufe. Das Zweite ist, dass es durch diese Gleichheit zu der HPUX-Version eine Unmenge an Erfahrung gibt, sowohl im Bereich Service und Support als auch auf seitens der Implementierungspartner, solange sie sich von HPUX Richtung Linux auch bewegen wollen. Das hat natürlich zur Folge, dass gerade im Bereich Enterprise-Hochverfügbarkeit, im Bereich des Business-Critical Dienste angeboten werden können, wo ich natürlich auch einen Partner brauche oder eine Partnerstruktur brauche, wo ich anrufen kann und ich kriege den Support und bin nicht darauf angewiesen, letztendlich, dass ich mich in irgendwelche dedizierten Projekte dann selber verfangen muss. Ganz klar möchte ich hier sagen, dass sicherlich die Open-Source-Tools, die es dort gibt, Heartbeat habe ich schon genannt, dass damit keine qualitative Vergleiche stattfinden. Heartbeat ist ein Tool, was für IP-Cluster, zum Beispiel zwei Webserver, die sich abwechseln sollen, wenn was ausfällt, fast ideal ist und auf sehr einfachem Level einen hervorragenden Job macht. HP Service Guard hat ganz klar den Ansatz, für businesskritische Dinge da zu sein, zum Beispiel für ein SAP-System, für große Systeme, wo ich also bestimmte Dinge einfach hinterher nicht tolerieren kann, die im Ausfallszenario sonst passieren können. Mit das Wichtigste dort ist, dass HP Service Guard in der Lage ist, spoffless arbeiten zu können. Der SPOF, der sogenannte Single Point of Failure, ist der Albtraum ja in jeder Clusterkonzeption. Das heißt, wenn ich ein Teil habe in meinem gesamten Clustersystem oder in der Umgebung, die dazu gehört, was durch den Ausfall natürlich alles lahmlegen würde, dann muss immer das Augenmerk sein, natürlich dieses rauszukriegen und zu beenden. Es ist auch klar, dass bei vielen Diensten heutzutage, die letztendlich über Netzwerke angeboten werden, zum Beispiel über das Internet, natürlich gerade auch das Internet ein SPOF an sich darstellt. Heißt, wenn mein Provider als User eigentlich einen Schluck auf hat, dann mag das System, egal mit welcher Cluster-Software es läuft, noch so verfügbar sein, ich komme leider nicht dran. Aber das sind häufig dann natürlich Dinge, die außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeit sind. HP Service Guard unter Linux hat auch noch den Vorteil, dass es in einem heterogenen Environment laufen kann. Das heißt, wir können sowohl HPUX-Cluster als auch Linux-Cluster zusammen konfigurieren, zusammen verwalten und administrieren. Was offiziell nicht geht, ist, dass ich eine Anwendung, einen Cluster aufbaue, der auf der einen Seite ein HPUX-Mitglied hat und auf der anderen Seite ein Linux-Mitglied. Ja, das mag man sich allein bei einer Datenbank mal vorstellen, was das für Probleme gibt. Aber ich denke mal, im Bereich Webserver könnte man das durchaus ja durchführen. Wer da Interesse dran hat, sei gerne mal eingeladen, das mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, offiziell ist es nicht supported. Es gibt andere Lösungen auf dem Markt. Livekeeper sei hier zum Beispiel genannt, die einen etwas anderen Weg gehen, wo zum Beispiel dieses Produkt verfügbar ist, sowohl für Windows als auch für Linux. Je nachdem, was man natürlich macht und wie heterogen die Landschaft ist, sollte man auch gucken, welches Produkt, welche Verfügbarkeitslösung am besten letztendlich die Anforderungen matcht und am besten das Ganze abbilden kann. Und ganz wichtig sicherlich natürlich im produktiven Einsatz, es gibt einen vollständigen Support, in dem Fall durch die Firma HP und durch die entsprechenden Partner, für dieses Produkt. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder das Problem, dass gerade bei den Open-Source-Tools, zum Beispiel bei einem Piranha in den Anfangstagen, Schwierigkeiten da waren, die einfach aufgrund der nicht gefestigten Support-Strukturen sehr schwierig anzugehen waren, weil einfach dahinter nicht diese Macht und die Support-Truppe steckte, wie sie zum Beispiel eine HP schon langer Zeit auch hat. Und dazu gehört natürlich auch der Punkt, dass einfach die Erfahrung in diesem Bereich da ist. Das heißt, dass Support geleistet werden kann aufgrund von bestehenden Dingen, von Problemen, die mal gelöst worden sind. Und das wissen Sie, glaube ich, alle. Letztendlich, die gelösten Probleme sind die, die einem beim nächsten Mal am ehesten weiterhelfen können. Ja, kurz einfach mal zu den Grundlagen von HP Service Guard. Wir sprechen letztendlich von einem Cluster. Ein Cluster besteht aus mindestens zwei Knoten. Ich habe jetzt hier die einfachste Variante dargestellt. Ein HP Service Guard Cluster kann technisch bis zu 32 Knoten beinhalten. Das hängt natürlich sehr stark dann von der Physik ab, die dort drunter ist. Da werde ich gleich aber noch was zu sagen. Auf solch einem Knoten können dann hinterher Pakete laufen. Ein Paket ist eine Definition von verschiedenen Ressourcen, die zusammen letztendlich einen Dienst ergeben, zum Beispiel einen Webserver oder ein Mailsystem. Von diesen Clustern können mehrere zusammengefasst werden, natürlich hinterher in eine Verwaltungsstruktur. Hier ist solch ein Package mal einfach dargestellt. Ein Package beinhaltet im einfachsten Fall eine IP-Adresse, entsprechend Plattenplatz, hier in dem Fall Logical Volumes, dann Prozesse, die dazugehören. Das muss also nicht für jeden Prozess, sprich also zum Beispiel für einen Webserver, der auch noch eine Datenbank braucht, danke, entsprechend einzeln ein Paket aufgesetzt werden soll. Ich kann das quasi als Gruppe zusammen aufsetzen. Ja, und ganz wichtig natürlich, ich brauche geeignete Start- und Stop-Scripts. In der Vergangenheit habe ich immer wieder erfahren, dass Kunden eigene Software hatten, die aber nicht definiert eigentlich gestartet worden ist. Also Voraussetzung für den Einsatz, ich denke mal, das gilt für alle Cluster-Software, die es derzeit gibt, ist, dass irgendein Skript existiert, was ich starten kann und wo am Ende dann die Anwendung auch oben ist und der entsprechende Administrator nichts eingeben muss. Mein Albtraum war mal jemand, der einen Webserver mit SSL gemacht hat, wo man dann eine Passphrase eingeben musste, was im Fehlerfall zwar ein hervorragendes Umschalten bedeutet hat, aber leider, weil niemand an der Tastatur saß, gewisse Schwierigkeiten in der Produktivität hatte. Das hört sich jetzt so lustig an, einige grinsen auch hier, aber sowas passiert in der Praxis. Aber ich denke mal, man testet ein Cluster auch, sollte man zumindest tun, und dann wird man das merken. Ja, wir haben als Grundlage hier mal einfach dargestellt, eigentlich ein sehr einfaches Modell. Wir haben zwei Knoten, auf diesem einem Knoten läuft ein sogenanntes Package. Dieses Package greift auf ein Shared Storage zurück, wo die Daten liegen. Wenn jetzt der eine Knoten ausfällt, wird natürlich das Package auch unterbrochen. Klar, der Webserver zum Beispiel läuft nicht mehr, die Datenbank kann keine Daten liefern. Ist klar, wo keine Hardware ist, können auch keine Daten kommen. Und dann wird dieses Package entsprechend übertragen auf den anderen Knoten und wird dort gestartet. Um es nochmal ganz klar zu sagen, für die Leute, die sich bisher noch nicht so sehr mit Clustern beschäftigt haben, diese Funktionalität entspricht einem Reset in vollem Betrieb des Systems. Wir sprechen hier davon, dass ein Knoten wirklich ausfällt, also physikalisch plötzlich nicht mehr da ist. Das heißt natürlich auch mit allen Folgerungen, das heißt bei einer Datenbank entsprechend ein Rollback, bei einem Webserver zum Beispiel geschlossene Connections, das heißt ein Neuaufsetzen von Connections, eine neue Verbindung, was auch immer dort notwendig ist. Wenn Sie Lösungen suchen, die letztendlich solche Löcher in Anführungszeichen nicht haben, dann sprechen wir über fehlertolerante Systeme. Da gibt es zwar auch Möglichkeiten, die sind aber nicht Inhalt, glaube ich, auch von den Vorträgen, die heute hier stattfinden, geschweige denn von den Möglichkeiten, die ein HP Service Guard mit sich bringt. Ja, ein paar Zahlen dazu. Wir haben Stand heute die Möglichkeit, in einem Cluster bis zu 150 solcher Pakete zu verwalten. Jedes Paket könnte bis zu 900 Services beinhalten, also das kann zum Beispiel eine IP-Adresse sein, das kann also irgendwie eine Ressource sein, das kann eine Festplatte sein, die überwacht wird, etc. Wir können in einer Struktur derzeit bis zu 50 Cluster bzw. 100 Knoten verwalten. Es bleibt Ihnen jetzt überlassen, das einfach mal durchzurechnen, auf welche Möglichkeiten man dort kommt. Ich möchte dann nur sagen, dass es sicherlich nicht sehr einfach zu überschauen ist, wenn man wirklich einen Cluster aufbaut, der das ausreizt. Meine Idee bei Clustern ist eigentlich immer keep it simple, dass man dahin kommt, dass das System sauber funktioniert. Ja, wir haben bei Service Guard die Möglichkeit sowohl einer dynamischen Paketzuordnung als auch eines sogenannten Rotating Standby. die Modelle, die ich eben gezeigt habe, gingen immer von zwei Rechnern aus. Da ist es klar, wenn ein System ausfällt, dann muss das zweite System einspringen. Service Guard kann aber auch größere Strukturen machen mit 4 Knoten, 8 Knoten, 16 Knoten, 32 Knoten. Und dann bin ich in der Lage, einmal über die Paketzuordnung dahin zu kommen, dass diese Pakete auf einen Knoten geschoben werden, der zurzeit noch relativ wenig zu tun hat. Das ist die dynamische Paketzuordnung. Das heißt, der Cluster sucht sich selber seinen Weg. Oder ich kann einen sogenannten Rotating Standby einführen. Das heißt, in meinem Cluster, zum Beispiel von 8 Knoten, ist ein Rechner, der standardmäßig nichts tut und nur bereitsteht für den Fall, dass ein anderer Knoten ausfällt. Die letzte Variante sorgt natürlich dafür, dass im Fehlerfall ich immer noch die volle Ressourcenmenge zur Verfügung habe, während im ersten Fall die Hardware besser ausgenutzt wird, aber im Fehlerfall natürlich dieselbe Last auf weniger Hardware verteilt wird. Das heißt, die Gesamtperformance geht natürlich runter. Aber die Idee dabei ist, besser ein laufendes System, was vielleicht nicht ganz so schnell ist, als überhaupt kein laufendes System zu haben. Was sagt die Zeit? Ja, hier nochmal die ganzen Schichten dargestellt. Wir haben ganz unten das Betriebssystem. Wie gesagt, hier jetzt aus der Linux-Sicht, HPOX habe ich hier nicht dargestellt. Wir haben unten drunter dann den MD-Treiber, sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Der wird benutzt, um RAID und Multipass zu machen. Gerade im größeren System ist es natürlich ganz wichtig, dass auch die Verbindung zum Storage letztendlich redundant ausgelegt wird. Das muss erkannt werden. Da gibt es entsprechende Patches von der Firma HP, die in den Kernel wieder zurückgeflossen sind, also auch als Open Source bereitstehen, um diesen Multipass zu erlauben. Ja, obendrauf dann mit LVM entsprechend die Volumes abgebildet. Das entspricht eigentlich genau der Methode, die man auch unter HPOX benutzt. Und dann gibt es verschiedene Manager obendrauf. Das ist einmal natürlich ein Manager, der fürs Netzwerk da ist. Der guckt, sind die Netzwerkverbindungen alle noch da? Habe ich vielleicht ein Problem im Netzwerk? Denn das Schlimme an einem Cluster ist ja nicht, wenn die Hardware ausfällt. Das ist ein Zustand, der sehr eindeutig definiert ist und auch sehr eindeutig festzustellen ist. Das Schlimme ist, wenn eine einzelne Komponente ausfällt. Also zum Beispiel nur das Netzwerkkabel raus ist und der Cluster selber oder der Knoten läuft, dann stellt er das natürlich normalerweise nicht richtig fest. Ja, und dann gibt es obendrauf den Cluster Manager, der also Kommunikation mit einer Reihe von Knoten ausführt, um darüber zu sehen, ob das Gesamtsystem an sich noch läuft. Und dann weiter oben noch den Package Manager, der letztendlich dafür sorgt, dass euch ein Package, zum Beispiel der Webserver, die Datenbank überhaupt up and running ist. Ja, und dann denke ich mal, dass ein Cluster nie Selbstzweck sein sollte, außer in gewissen Laboren oder dergleichen. Und irgendwas läuft sicherlich obendrauf, sei es eine Datenbank, sei es ein Webserver oder was auch immer. Ja, bei den Systemlandschaften fängt es eigentlich ganz einfach an mit dem sogenannten SCSI-Cluster. Das sind zwei Knoten plus ein Shared Storage auf Kupfer-SCSI-Basis. Das ist eigentlich eine sehr einfache Lösung, die auch gewisse physikalische Beschränkungen natürlich hat, einfach aufgrund von Längenbeschränkungen in dem Bereich. Und das ist eine typische Lösung, die in einem Schrank eingebaut wird. Das heißt, diese Lösung ist nicht desastertolerant, muss man direkt dazu sagen, weil einfach, wenn mein Rechenzentrum brennt oder mein Schrank brennt, ich keine Chance habe, mich dagegen zu schützen. Hierfür gibt es eine Reihe von freigegebenen Umgebungen. Das ist zum einen Red Hat 7.3 und der Advanced Server 2.1. Advanced Server 3 ist zurzeit in der Mache. Da gab es gewisse Probleme im Kernel-Bereich, die wieder an Red Hat zurückadressiert worden sind, wo wir jetzt letztendlich auf die entsprechenden Fixes warten oder HP drauf wartet, sodass das Ganze auch funktional ist. Ja, SUSE, United Linux, eigentlich die andere Plattform, die dort ist. HP supportet zurzeit kein Debian in diesem Umfeld, muss ich direkt sagen, weil die Frage kommt meistens hinterher am Ende. Jeder, der Debian selber einsetzt, hat sicherlich auch eine andere Vorstellung davon, was er mit seinen Linux-Systemen macht. Sicherlich auch kein Problem, das zu sagen, dass solch ein Cluster natürlich auch mit einer Debian funktioniert, weil er setzt letztendlich auf dem Linux-Kernel auf. Und ob das Ding jetzt SUSE oder Red Hat heißt oder Debian, ist eigentlich dem Cluster egal. Supported im Hardware-Umfeld sind nur HP-Server, nämlich der DL- und ML-Serie, also die aktuellen HP-Server. Diese Beschränkung von HP auf diese, also der HP-Software-Leute auf die eindeutige HP-Hardware, ist nicht nur sicherlich kaufmännisch begründet, sondern auch praktisch begründet. Das heißt, nur dadurch, dass die Hardware sehr eindeutig definiert ist, ist HP in der Lage, auch den entsprechenden Service und Support zu leisten. Wenn jetzt gesagt worden würde, jeder x-beliebige Rechner kann genutzt werden, weil ich sage das nur, weil die Frage meistens am Ende kommt, wenn man sowas vorstellt, dann ist einfach das Problem, dass die Kollegen im Support, die man vielleicht anruft, die Schwierigkeit haben, dass sie die Hardware gar nicht kennen. Das sind so Banalitäten wie, welche BIOS-Settings gibt es, welche Boot-Reihenfolge und wer schon mal mit verschiedenen Rechnern gearbeitet hat, der weiß, dass das ein ganzer Zoo sein kann, den man am Telefon kaum lösen kann. Nichtsdestotrotz kenne ich Kunden, die Service Guard unter Linux nicht nur auf HP-Systemen einsetzen. Ja, dann der sogenannte Smart Array Controller, das ist der SCSI-Controller von HP, der dort supported ist, und dann entsprechende Storage-Systeme, das ist zum einen das Smart Array Cluster Storage. Das ist eine Einheit, es gibt den sogenannten Packaged Cluster bei HP, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Box, wo drin versteckt zwei Pizza-Boxen drin sind, plus ein SCSI-Storage, das ist dieses Smart Array Cluster Storage, oder dediziert das MSA 500, ein ganz simples kupferbasiertes Storage-System. In solch einer SCSI-Umgebung sind derzeit maximal 2 Knoten machbar. Es gibt zwar Ansätze, das zu erweitern auf 4 Knoten, aber die Technologie, sprich SCSI, ist eigentlich schon gar nicht für Cluster gedacht, kann man so sagen. Und wenn man das dann noch erweitern will, um da optimiert zu arbeiten, begibt man sich in einen Bereich, wo man von einem optimierten System in ein chaotisches System kommt. Und das ist manchmal nicht ganz so glücklich. Ja, der nächste Schritt ist sicherlich, das Ganze auf Fiber-Channel-Basis aufzusetzen. Hier jetzt ebenfalls die Darstellung mit 2 Knoten, redundanten Anbindungen dann, zum Beispiel hier mit redundanten Switchen und entsprechend Fiber-Channel-basierten Storage. Hier dann natürlich auch die Möglichkeit, dass ich diese Komponenten bei mir im Rechenzentrum räumlich trenne, sodass ich also auch in der Lage bin, den Ausfall von einem Rack zum Beispiel zu übergehen und das Gesamtsystem weiterlaufen zu haben. Hier, ähnlich bei den freigegebenen Umgebungen, ist es natürlich Red Hat und SUSE, wieder die HP-Server auch auf der Serverseite, dann Emulex und Brocade im Switch-Bereich, sicherlich das, was heute Basis und Standard ist. Dazu gehören natürlich auch entsprechend die HP-Switches, muss ich sagen, dass die ja in aller Regel auf Brocade basieren, und Storage-Systeme von HP und EMC, nämlich die VA, die ist eigentlich heute nicht mehr existent auf dem Markt, die XP-Systeme, das sind die sehr großen Systeme von HP dort im Enterprise-Bereich, und die sogenannte MSA 1000, ein modulares System, was eigentlich auf diesem MSA 500, was ich eben genannt habe, basiert, wo dann Fiber Channel nach außen gesprochen wird, plus einzelne dedizierte EMC-Storage-Systeme. Ja, und dann gibt's ja noch die Kunden, die Richtung Desastertoleranz gehen wollen und müssen, wo es also nicht reicht, wenn letztendlich das Ganze im Rechenzentrum getrennt ist. Mit HP Service Guard für Linux besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Metro-Cluster aufzubauen. Metro-Cluster heißt, er ist innerhalb einer Metropolitan Area, das heißt also innerhalb einer Stadt, bis, man sagt so maximal 100 Kilometer aufgesetzt, wo ich letztendlich dann auch Knoten verteilt habe. Hier jetzt nur ganz einfach dargestellt, ein Knoten auf der linken Seite, Knoten A in einer Location, auf der rechten Seite einen Knoten in einer anderen Location. Dann brauche ich natürlich lokal jedes Mal entsprechendes Storage, und diese Systeme müssen untereinander verschränkt werden und synchronisiert werden. In der Praxis läuft es fast immer darauf hinaus, dass ich an jedem Standort lokal Cluster-Systeme habe. Also man wird solch einen Cluster allein aufgrund der hohen Hardwarekosten sicherlich nicht nur mit einem Knoten aufsetzen, sondern es wird an jedem Standort sicherlich 4, 5, 6 Knoten geben, die dann in Summe letztendlich den gesamten Cluster darstellen. Damit das funktioniert, wird die sogenannte HP Cluster Extension benötigt, damit diese beiden Storage-Systeme miteinander sprechen können. Solch eine Lösung kann man aufsetzen, aber wer immer sowas vorhat, denke ich mal, sollte darüber vorher auch das dediziert durchplanen. Das Problem sind in aller Linie nicht die Hardwarekosten, die hier entstehen, sondern die laufenden Kosten, weil wir sprechen hier immerhin von einer 2 Gigabit Dark-Fiber-Verbindung zum Beispiel zwischen solchen Systemen. Und wenn ich die über 100 Kilometer habe, dann kommen da durchaus schon mal 5- bis 7-stellige Summen im Monat zustande, nur um die Datenverbindung aufrechtzuerhalten. Das ist also garantiert keine Low-Cost-Variante mehr, ja, Linux hin oder her. Ja, die Vorteile von dieser Cluster-Extension sind, dass es eigentlich keine Distanzlimitierung gibt. Technisch könnte man dieses System auch wirklich über den Erdball rüberziehen, also sagen, wir machen das über einen Satelliten. Dann muss man allerdings sehen, dass man zwingend einen asynchronen Zugriff nutzen muss, den diese Cluster-Extension bietet, weil ich kann natürlich nicht auf den Vollzug des Schreibvorganges warten, wenn das Signal irgendwie, ich sag mal, 40 Millisekunden braucht und jeder Blockvorgang in meiner Datenbank um 40 Millisekunden verzögert wird, dann geht die Performance logischerweise ein kleines bisschen in den Keller hinein. Damit das Ganze funktioniert, gibt es dann auch ein Storage-basiertes Quorum. Das Quorum, komme ich gleich nochmal drauf zu, ist die Instanz, damit der Cluster weiß, ob er funktioniert und was da überhaupt passiert. In solch einer Lösung gibt es dann auch eine sogenannte Snapshot-Funktion. Das heißt, ich bin in der Lage, an einem Standort im Prinzip das System einzufrieren, den Zustand zu replizieren auf den anderen Standort und dann weiter zu betreiben. Das wird man im normalen Betrieb seltenst machen, weil man weiß ja nicht, dass in 2 Minuten oder in 10 Minuten plötzlich das Rechenzentrum abbrennt. Aber es mag natürlich sein, dass nach einem Desaster ich wieder zurückschalten will in meinen lokalen Standort. Dann baue ich an dem zweiten Standort das System auf, halt das quasi an dem Ersatzstandort kurz an, mache einen Snapshot, übertrage den und gehe dann wieder in den Echtbetrieb hinein. Unterstützt in solch einer Umgebung sind zurzeit nur Storage-Systeme von HP der XP-Serie. Das können selbst die kleinen XP-Serien sein, aber wie gesagt, hier geht es dann wirklich in den Bereich Enterprise hinein, auch was die Kosten betrifft. Ja, das Quorum ist gerade schon mal gefallen. Es gibt gerade im Clusterbereich natürlich das Problem, was mache ich, wenn der Cluster nicht mehr richtig läuft? Dabei spreche ich nicht davon, dass ein Knoten ausfällt. Also wenn ich ein 2-Knoten-System habe und ein Knoten ist kaputt, also Stecker raus, dann ist das ein Zustand, der wie gesagt simpelst zu erkennen ist und den auch jeder Cluster heutzutage eigentlich überstehen sollte. Ja, wenn das nicht funktioniert, gibt es andere Probleme. Allerdings gibt es im Clusterumfeld immer wieder das sogenannte Problem des Split Brain. Ein Split Brain passiert dann, wenn ich zum Beispiel im Netzwerkbereich einfach meine Netzwerkverbindungen kappe, dann denkt ja der Knoten, der aktiv ist, alles ist okay, weil seine Datenbank läuft, alles funktioniert, aber leider bringt es uns nichts, weil von außen kann ich den Knoten nicht mehr erreichen. Das heißt, aus Produktivitätssicht ist das Gesamtsystem Cluster nicht mehr verfügbar. In einem Split Brain Fall kann der Albtraum passieren, dass der Knoten, der noch denkt, er wäre aktiv, weiterhin schön auf dem Storage arbeitet, zum Beispiel seine Datenbank reorganisiert und gleichzeitig der zweite Knoten aktiv wird und auch auf die Datenbank zugreift. Was dann passiert, braucht man, glaube ich, nicht zu groß zu erklären. Das Ganze crasht und im günstigsten Fall crasht es sofort. Im ungünstigsten Fall merke ich das erst nach 2 Stunden und dann ist auf jeden Fall Land unter. Damit das nicht passiert, muss es eine Instanz geben, die eigentlich in solch einem Cluster guckt, läuft das Ganze noch, wenn es läuft, dann entscheidet eigentlich, welcher Knoten wird jetzt aktiv und das ist das sogenannte Quorum. Für dieses Quorum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das erste und klassische Mittel ist die sogenannte Log-Lun. Das heißt, ich habe im Storage-Bereich eine Lun, einen kleinen Bereich, der eigentlich nur dazu da ist, um gepollt zu werden von den einzelnen Knoten, um einfach zu gucken, leben die. Das heißt, die schreiben dort regelmäßig einen Timestamp rein und damit ist dann ein anderer Knoten in der Lage zu sehen, da lebt noch einer und der hat noch Zugriff. Und dann gibt es verschiedenste Methoden, um letztendlich über diesen Pfad dem anderen System mitzuteilen, du sollst jetzt nicht mehr und wir wollen nicht mehr. Also wie so im Morsecode kann man sich das vorstellen, wird darüber dann kommuniziert. Wenn diese Verbindung nicht mehr funktioniert, habe ich auch kein Split-Brain-Problem mehr, weil wenn keine Daten mehr auf dem Storage landen können, dann kann das andere System auch nicht mehr drauf schreiben. Ergo habe ich keine Gefahr, dass meine Daten korrumpiert werden. Die zweite Möglichkeit ist der sogenannte Quorum Server. Der Quorum Server war eine Sache, die bei den ersten Versionen von HP Service Guard unter Linux alleine nur verfügbar war. Dort gab es also keine Log-Lun, die es heutzutage wieder gibt, sondern es gab nur den sogenannten Quorum Server. Das hängt damit zusammen, dass von der Cluster-Theorie her dieses Quorum unabhängig vom Cluster sein muss. Technisch unabhängig heißt aber, eigentlich darf ich meine Log-Lun nicht auf dasselbe Storage schreiben, wie meine Daten liegen. Das würde bedeuten, man müsste dafür eine extra Storage-Hardware anschaffen mit extra Storage-Zugängen und das ist gerade im Fiber-Channel-Umfeld sicherlich nicht so preislich umzusetzen, weil man wird sich kaum noch ein Storage hinstellen und nochmal switchen, damit das Ganze funktioniert. Der Quorum-Server, wie gesagt, kam mit der Linux-Version auf und ist eine Software, die über die Kommunikation, über Netzwerkkommunikation eigentlich die Funktion der Log-Lun übernimmt. Ja, und dann gibt es noch eine inhärente Entscheidungsinstanz. Das hängt damit zusammen, ein Quorum ist immer dann gültig, wenn ich eine Aussage von mehr als 50%, mehr als, das bitte ich zu beachten, 50% der beteiligten Knoten bekomme. Das heißt natürlich bei einem Zwei-Knoten-Cluster, wenn einer ausfällt, kriege ich genau noch von 50%, nämlich einem, Antworten. Damit ist die Bedingung für ein Quorum nicht erfüllt. Bei einem Drei-Knoten-Cluster, wenn ein Knoten ausfällt, kriege ich noch die Antwort von 2/3 der Knoten, also 66 2/3%. Damit bin ich größer, 50% der Knoten kann oder der Cluster kann in sich ein Quorum bilden. Bedeutet, bei einem Drei-Knoten-Cluster, wenn ein Knoten ausfällt, kann ich noch arbeiten. Wenn ein weiterer Knoten ausfällt, bin ich wieder bei 1/2, 50%, ist nicht größer, 50%, funktioniert nicht. Bitte immer dran denken, weil das wird meistens vergessen, ein Quorum bedeutet größer 50 und nicht größer gleich 50%. Ja, der Quorum-Server selber ist unabhängig von dem eigentlichen Cluster, läuft auf einer separaten Einheit, arbeitet ohne Shared Storage, ist nur über IP anzubinden. Das erlaubt natürlich eine Platzierung im Rechenzentrum, die wirklich auch getrennt ist von den anderen Instanzen und damit in die Idee eigentlich geht, verteilte Systeme, desastertolerante Systeme aufzubauen. Es muss kein eigenständiges System sein, das heißt, es kann jeder HP Compaq PC sein, also HP Compaq steht hier explizit, weil auch die alten Geräte, die HP und Compaq früher gebaut haben, freigegeben sind, solange dort ein Red Hat draufläuft. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht fragen, wo bleibt dort SUSE? Auch auf einem Cluster, der SUSE betreibt, ist dieser Quorum-Service nur für Red Hat freigegeben. Da muss man die Leute bei HP fragen, warum das so ist. Aber sie wissen das vielleicht auch, in großen Firmen laufen Entscheidungswege nicht immer nur nach reiner Logik, sondern auch nach Marktanforderungen. Ja, kurz noch was zur Konfiguration und Betrieb. Ich denke mal, dann muss ich auch langsam zum Ende kommen. Das Interessante an Service Guard ist, es ist sowohl skriptbasiert als auch Command-Line basiert. Das heißt, ich bin in der Lage, das Ganze wirklich auf der Konsole zu verwalten. Ja, Java Free Zone, das ist sogar eine Werbeaussage von HP, finde ich ganz gut, weil irgendwie gerade im Enterprise-Bereich immer mehr Java reinkommt. Das heißt, die Systeme immer komplexer eigentlich werden. Hier hat man mal nachgesagt, ich gehöre der Vor-Maus-Schubser-Generation an, aber ich persönlich habe die Konsole eigentlich ganz gerne, weil Sachen, die man sehr häufig tut, kann man da auch sehr effektiv erledigen. Die Konfiguration ist deckungsgleich zu der HPUX-Variante. Das heißt, wenn ich eine Konfiguration mit Logloon habe, dann ist es wirklich vollständig identisch. Es gibt zwar in den Config-Files natürlich kleine Anpassungen, weil einfach die Laufwerke anders heißen, also DevSDA oder DevCCISS für die Compaq-Platten, das habe ich nicht auf einer HPUX-Maschine. Aber ansonsten sind die Eintragungen gleich. Ich habe sogar schon mal jemanden gesehen, der meinte, aber wieso, das ist doch eine HPUX-Maschine. Gut, wenn man dann auch noch die entsprechende Shell drauf hat, also die HP-Shell auf einer Linux-Maschine, dann ist da eigentlich kein Unterschied mehr festzustellen. Meistens merkt man es dann, wenn irgendwer Escape-K drückt, um auf die Shell den Backlog zu kriegen. Ja, auf einer Linux-Maschine habe ich einfach die Bash, da funktioniert es halt nicht so. Ja, unten sind so ein paar Befehle aufgeführt, die möchte ich gar nicht alle durchgehen. Wie gesagt, deswegen frage ich am Anfang, wer Service Guard und HPUX im Einsatz hat, der wird die Befehle irgendwo kennen und es sind dieselben Befehle, die ich dort nutzen kann. Ja, und im Operating ist es so, dass das Operating sowohl GUI-basiert funktionieren kann, als auch Command-Line-basiert. Die GUI-Version, denke ich mal, ist im Operating eine ganz wichtige Sache, wenn ich wirklich eine Überwachung von einem laufenden Cluster habe. Das ist dann so richtig mit Rot, Grün und Gelb. Und die geht ja eher in den Bereich, dass ich jemanden habe, der eigentlich eine Reihe von Monitoren hat, wo er drauf guckt und der sehr schnell einen Status feststellen muss. Ja, wir sprechen hier von einem rechten Operating, nicht von einem Administrationszugang, denn der Administrationszugang wird fast immer über das Command-Line-Interface passieren, dass die Leute direkt auf der Konsole arbeiten. Auch das ist deckungsgleich zur HPUX-Variante. Das Schöne daran ist, ich habe hier so ein Bild, dass diese Cluster, der ist übrigens in Java, diese Oberfläche, ja, da gilt das dann nicht mehr mit Java Free, dass dieses System in der Lage ist, gemischte Systeme, das heißt HPUX, Linux-Cluster, in einer Oberfläche darzustellen. Ja? Das heißt, für den Operator ist es kein Unterschied, ob das Ganze ein Linux-Cluster oder ein HPUX-Cluster ist. Das heißt, er kann hier genauso mit rechte Maustaste Knoten verschieben oder Paket verschieben, einen Dienst auf einen anderen Knoten übertragen, wie er das auf einem HPUX-Cluster machen kann. Was nicht geht, ist ein Paket von einem HPUX-System auf ein Linux-System zu schieben. Ja, Ja, das ist also wahrscheinlich dann von der Config doch zu komplex. Ich denke mal, es wird funktionieren, wenn man es einfach aufsetzt, vielleicht hier und da noch ein paar Strings ändert, irgendwo so Kontrollen, bin ich auf Linux oder HPOX, weil die Grundlagen eigentlich gleich sind, aber ich denke mal, produktiv wird man das kaum einsetzen, weil einfach die Applikationen ja auch abgestimmt sind auf die Plattform. Ja, und damit bin ich jetzt durch. Ich hoffe, das ist von der Zeit okay. Ja, Fragen? Hoffentlich kann ich da die passenden Antworten dann drauf geben. Es gibt dieselben Anbindungen, die es auch für HP Service Guard für Unix gibt. Also faktisch keine. Ja, also es gibt kein SNMP-Interface. Das, was es umgekehrt gibt, es gibt für die Linux-Maschinen ja die HP-Tools, die SNMP sprechen Richtung OpenView, sodass ich schon in der Lage bin, im OpenView die Ereignisse, also eine Maschine stoppt oder auch ein Dienst stoppt, zu vermerken. Umgekehrt bin ich nicht in der Lage, über OpenView den Zustand festzustellen und das System zu steuern. Wenn man das machen will, dann könnte man es sicherlich einbauen. Also ich denke mal, das kann man machen. OpenView ist da ja sehr breit konfigurierbar, aber es gibt keine standardmäßige Integration. Nein, es gibt keine MIP, weil es im Prinzip auch, es gibt keine Service Guard MIP, es gibt nur Teil-MIPs für die einzelnen Instanzen drunter. Ich denke mal, auch die Kunden, die bei uns, die wir von der ProBusiness her betreuen, die dort letztendlich Service Guard einsetzen, egal in welcher Version und OpenView, die haben mich auch darauf noch nicht angesprochen, weil meistens die sagen, der Cluster soll Standalone sein, das heißt, der soll seinen Job tun und die wollen da keine Verknüpfung, weil im Desasterfall eigentlich dann das OpenView letztendlich ja mehr oder weniger ausrastet, weil es so viele Meldungen bekommt, dass einfach die Konsole überläuft. Ja, aber das, denke ich mal, ist eine Fallunterscheidung. Das fehlt zurzeit vielleicht. Ja. Ja? Ja, das funktioniert, das klappt. Diese Packages an sich sind unabhängig und letztendlich im Standardfall sucht sich der Cluster für den Fall eines Ausfalles eines Knotens eine andere Maschine, die kann ich konfigurieren, wo dann dieses Paket draufgeschoben wird und startet. Die laufen dann parallel, das heißt, wir haben einen echten Active-Active-Betrieb hier auch.